So, ich sag jetzt erstmal gar nichts. Doch, ich sag guten Morgen. Schönen Sonntag, guten Morgen. Und ich freue mich, was ich hier vorne für ein schönes Bild habe. Dass die Reihen so gefüllt sind. Das ist toll, das ist schön. Und wir wünschten uns, es wäre immer so. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle da seid. Schön, dass der Parkplatz schon bald nicht ausgereicht hat heute. Schön, dass ihr euch aufgemacht habt, um Gemeinschaft zu haben. Nicht nur untereinander, obwohl das auch schön ist, sondern Gemeinschaft zu haben mit dem, der auf uns wartet, auf Gott, unseren Vater. Ja. Die kommende Woche, die hat den Wochenspruch aus Psalm 130, Vers 4. Um es besser zu verstehen, lese ich aber auch die Verse 3 und die Verse 5, den Vers 5 dazu. Wenn du jedes Vergehen gnadenlos anrechnest, wer kann dann vor dir bestehen? Doch bei dir finden wir Vergebung. Ja, du vergibst, damit wir dir in Ehrfurcht begegnen. Ich setze meine ganze Hoffnung auf den Herrn. Voller Sehnsucht warte ich darauf, dass er zu mir spricht. Ich hoffe, dass wir alle voller Sehnsucht hierher gekommen sind und darauf warten und darauf vertrauen und darauf hoffen, dass er zu uns spricht. Aber zuerst wollen wir mit Gott sprechen und ich möchte gerne beten. Es wäre schön, wenn ihr dazu aufsteht. Danke, Vater im Himmel, dass du uns begegnest, in deinem Sohn Jesus Christus. Danke, dass du uns begegnest in deinem Wort. Danke für das Geschenk deines Wortes und der Kraft deines Wortes. Danke, dass du dich herabgibst zu uns, ja, und uns annimmst, so wie wir sind, dass wir Gnade vor dir finden, dass du, ja, dass du uns vergibst. So schreibt es auch der Psalmschreiber. Wir stehen in Ehrfurcht vor dir, aber wir brauchen nicht zittern. Weil du einfach voller Liebe zu uns bist. Danke für den Tag, für die Möglichkeit, im Gottesdienst von dir zu hören, dir Lieder zu singen und Dinge zu entdecken, die uns vielleicht noch verborgen sind. Wir bitten dich, dass du uns hier segnest im Gottesdienst, dass du uns die Unruhe nimmst, die uns vielleicht noch bedrängt, dass wir alles, was stört, hinter uns lassen können. Und dass wir bereit sind, mit den Ohren unseres Herzens auf dich zu hören. Und wir beten für die Christen in der ganzen Welt, die sich heute versammeln, um unter dein Wort zu kommen, dass sie gesegnet sind, dass sie gestärkt sind und dass die Gottesdienste auch voller Freude sind. Danke, Vater im Himmel, für alles, was du gibst. Amen. Ja, ich denke, die meisten von uns oder fast alle werden dieses Lied kennen. Ein Lied von Marius Müller-Westernhagen, das von der Freiheit singt, das den Verlust der Freiheit beklagt. Das Lied ist von 1987 und es wurde zu einer Art Hymne der Befreiung von der Diktatur der DDR. Westernhagen, so habe ich gelesen, hat am Anfang nie damit gerechnet oder nie den Gedanken gehabt, dass dieses Lied der Wiedervereinigung dient oder der Fall der Mauer irgendwie was damit zu tun haben könnte. Aber er freut sich, wenn das Lied Menschen Hoffnung und Mut gibt. Er wurde unzählige Male angefragt, dieses Lied auf Wiedervereinigungsfeiern zu spielen. Er hat es aber nie getan. Auch auf Konzerten hat er es lange nicht gespielt. Freiheit ist das Thema dieses Gottesdienstes. Bei der Vorgabe des Themas von Jörg, der Geist macht frei, kam mir dieses Lied sofort in den Sinn. Freiheit. Vor meinem geistigen Auge sehe ich 60.000 Leute bei den Live-Konzerten mitsingen. Und die Leute meinen es wirklich ernst. Freiheit ist die einzige, die fehlt. Es kommen mir Bilder in den Sinn von überglücklichen Menschen, die den Fall der Mauer und die Öffnung der Grenzen bejubeln. Welche Freude! Im Oktober haben wir es ja wieder gefeiert. Endlich Freiheit, Ende der Unterdrückung, Gängelung durch das Regime sind zu Ende. Es herrschte Freude und Aufbruchsstimmung. Und es wurde auch gestaunt und es wird bis heute gestaunt über dieses Wunder. Menschen sehen sich nach Freiheit. Ich glaube, das ist tief in ihren Herzen verankert. Niemand möchte unfrei oder gar versklavt sein. Und Gott möchte das auch nicht. Nicht für das Volk Israel. Und ich füge mal hinzu, überhaupt nicht für die Menschen. Er möchte nicht, dass Menschen versklavt werden. Dass ihnen die Freiheit genommen wird. Gott sagte in der Bibel ganz am Anfang im Buch Exodus, es ist ein Unrecht, dass mein Volk versklavt ist. Und dann bekommt Mose den Auftrag, das Volk aus der Sklaverei in die Freiheit zu führen. Und ich denke, die haben das genauso ausgelassen gefeiert, wie es bei der Wiedervereinigung gefeiert wurde. Gott ist nicht einverstanden mit Sklaverei, auch nicht mit innerer Sklaverei. Gott möchte die Befreiung des Menschen, und zwar die äußere, aber auch die innere Befreiung. Gott möchte uns befreien von dem, was uns innerlich gefangen hält. Und er tut es auch, das ist meine Erfahrung, wenn wir ihn nur darum bitten und wenn wir ihn dann auch machen lassen. Und da kommen wir dann wieder zu dem Thema, der Heilige Geist, der frei macht. Mehr dazu in der Predigt. Ich lese aus Psalm 43 die Verse 1 bis 10. Das ist überschrieben mit ein Lied Davids. Ich finde aber, es ist kein Lied, es ist ein Gebet und er fängt auch so an. Und wir können dieses Gebet zu unserem eigenen machen. Wenn David in diesem Text von seinen Feinden spricht, dann ist das in seiner Lebenssituation sicher so gewesen. In unserer ist das vielleicht nur teilweise äußerlich so, dass wir mit Menschen nicht so gut auskommen oder gar Feinde haben. Aber in der Regel finde ich das unpassend, von Feinden zu reden. Aber wir können dieses Feind mit Sorgen ersetzen, mit Nöten, mit Zwängen. Ja, ich lese. Herr, erhöre mein Gebet, achte auf mein Flehen und antworte mir. Auf dich kann ich mich verlassen, denn du hältst Wort. Bring mich nicht vor dein Gericht, denn vor dir ist kein Mensch unschuldig. Der Feind verfolgt mich und treibt mich in die Enge. Ich weiß nicht weiter und bin vor Angst wie gelähmt. Ich denke zurück an früher, an das, was du damals getan hast. Ich halte mir deine großen Taten vor Augen. Zu dir strecke ich meine Hände empor, im Gebet. Wie ausgedörrtes Land auf Regen, so warte ich sehnsüchtig auf dein Eingreifen. Herr, antworte mir doch jetzt, denn ich bin völlig am Ende. Lass mich nicht allein, sonst lebe ich nicht mehr lange. Zeige mir schon früh am Morgen, dass du es gut mit mir meinst, denn ich vertraue dir. Ich brauche dich. Zeig mir den Weg, den ich gehen soll, und rette mich vor meinen Feinden. Nur bei dir bin ich geborgen. Hilf mir so zu leben, wie du es willst, denn du bist mein Gott. Führe mich durch deinen guten Geist. Dann werde ich erleben, wie du mir Hindernisse aus dem Weg räumst. Amen.
Bei dem Lied von Marius Müller-Westernhagen von vorhin kamen mir eben gerade ein paar Gedanken, wo ich sagen muss, die passen vielleicht noch besser zu dem Predigtthema, als die Renate sich das vorgestellt hat. Kommt. Wenn ich mir die ganze Situation angucke, es ist ja so, dass wir mittlerweile 35 Jahre keine DDR mehr haben. Das heißt, eine längere Zeit, als dieses Gebilde überhaupt jemals existiert hat. Und wenn ich nach diesen 35 Jahren sehe, wie es in unserem sogenannten gemeinsamen Land im Moment aussieht, dann habe ich so den Eindruck, dass es mehr Menschen gibt, die sich danach sehnen, dass das Ganze nicht passiert wäre, als das jemals der Fall gewesen ist. So ist das mit der Freiheit. Menschen suchen nach der Freiheit und erleben in verschiedenen Bereichen Freiheit und merken im Nachhinein, aber so hatte ich mir das eigentlich nicht vorgestellt. Vor kurzem hat mein jüdischer Freund mir gesagt, ihr sagt immer, dass wir Juden nach dem Gesetz leben. Dabei habt ihr gerade in den evangelikalen Gemeinden doch viel mehr Regeln als wir. Das sagt er nicht als jemand, der als Jude geboren worden schon, aber das wusste er nicht drin aufgewachsen, der kennt freikirchliches Leben. Und er hat es erlebt als eine Reihe von Regeln, die man zu beachten hat, in den Gottesdienst gehen, beten, in der Bibel lesen, sich anständig benehmen, ab und zu was spenden und so weiter und so weiter und so weiter. Und dann gibt es diese vielen ungeschriebenen Regeln, was man wie macht und wie man sich benimmt, wo man sich hinsetzt oder nicht hinsetzt und alle möglichen Sachen. Und er sagt, so viel ist bei uns nicht festgelegt. Gut, ich weiß, dass es nicht stimmt, wenn ich die Zahl der Gesetze und Gebote sehe bei denen, aber warum hat er den Eindruck, dass er jetzt mehr Freiheit hat, als er die vorher in unserer Gemeinde gehabt hat, also nicht hier in unserer Gemeinde? Ich möchte das einfach noch einmal deutlich machen, dieses Thema, und vor allen Dingen deutlich machen, wo Freiheit wirklich zu finden ist und wie auch wir in Bereiche reingeraten sind, die vielleicht wirklich die Freiheit eher kaputt gemacht haben, als dass sie sie aufgebaut hätten. Ich lese aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 3, 3 Verse. Der Vers 6, die Verse 17 und 18. Von gestern und vorgestern aus der Tageslese. Er hat uns fähig gemacht, Diener des neuen Bundes zu sein, eines Bundes, der sich nicht mehr auf ein schriftlich niedergelegtes Gesetz gründet, sondern auf das Wirken von Gottes Geist. Denn das Gesetz bringt den Tod, aber der Geist Gottes macht lebendig. Dieser Herr aber ist der Geist, von dem wir gesprochen haben. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk seines Geistes. Soweit diese drei Verse aus dem 2. Korintherbrief, wo Paulus sehr genau an die Wurzeln der Freiheit herangeht. Und ich denke, es lohnt sich, dass wir uns darüber Gedanken machen und ein wenig versuchen, auch für uns selbst zu hören. Hier geht es zunächst einmal darum, dass Gottes Geist lebendig macht. Wenn ich jetzt ganz außen anfange, das ist so das, was wir am ehesten sehen, dann gibt es dafür eine ganze Menge Begründungen und eine Menge Sachen, die das wirklich so deutlich machen. Der Geist ist es, der einem Menschen, der auf dieser Erde normal lebt, irgendwann, wenn alles gut geht, deutlich macht, dass er ohne das Wirken Gottes, ohne das Leben Jesu, das Sterben Jesu für unsere Schuld, überhaupt keine Möglichkeit hätte, aus seiner Trennung von Gott herauszukommen. Wobei selbst das Letzte mit der Trennung von Gott ja ohne den Geist überhaupt nicht nachzuvollziehen ist. Die meisten Menschen glauben ja, sie sind gute Christen, weil sie in einem christlichen Land aufgewachsen sind. So wie jeder Mensch glaubt, dass er ein Auto ist, nur weil er in einer Garage ab und zu mal drin ist. Nein, natürlich nicht. Aber bei dem anderen funktioniert das immer noch ganz gut. Oder wir akzeptieren dieses neue Leben im Geist. Wir akzeptieren das, dass wir sagen, ja, ich habe kapiert, dass ich so wie ich bin, mit meinem alten Denken, mit meinen alten Vorstellungen nicht klarkomme. Ich schaffe es zwar, mich an der einen oder anderen Stelle ein bisschen zu verändern, indem ich mich anstrenge, und da kommen die vielen Gesetze her, indem ich mich anstrenge, anständig zu sein, Gutes zu tun, so zu gucken, wie muss ich jetzt als Christ mich verhalten, was muss ich tun, damit ich an der Stelle irgendwo klarkomme, vielleicht auch nur nicht auffalle, was die schlimmste Begründung wäre. Menschen haben diesen Weg eingeschlagen, sehr, sehr häufig. Aber da, wo es positiv läuft, erleben wir das Leben tatsächlich ganz neu. Ein ganz neues Leben. Ein Leben, von dem ich weiß, ich gehöre zu Gott. Das heißt, meine Zukunft ist geklärt. Egal wann und wo, unter welchen Umständen ich sterben werde, Gott hat sein Ja zu mir gesagt, und weil ich mein Ja zu ihm gesagt habe, wird er dafür sorgen, dass ich bei ihm bin, in Ewigkeit. Ich brauche weder ins Fegefeuer noch in die Hölle oder sonst irgendwohin, sondern ich werde meinen Weg zu Gott finden. Nicht, weil ich das könnte, sondern weil Gott sein Ja zu mir gesagt hat und ich es nicht abgelehnt habe. Wir erleben ein ganz neues Leben. Doch ist dieses neue Leben wirklich immer Freiheit? Wie oft kommen diese Gedanken in unseren Kopf, wenn Jesus schon alles für mich gemacht hat? Habe ich dann genug getan? Ist das Freiheit? Ganz sicher nicht. Entspricht das der Bibel? Genauso nein. Das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Es geht nicht darum, dass wir genug getan haben. Denn das ist der alte Weg. Das ist der Weg, der einfach da war im Gesetz. Der Weg, der in dieser Trennung von Gott da war, wo die Menschen nur die Möglichkeit hatten, sich anhand dieser Regeln, die Gott ihnen gegeben hatte, zu orientieren und festzustellen und zu sehen, ja, soweit habe ich jetzt meinen Weg mit Gott gewählt und bin diesen Weg gegangen, oder das fehlt vielleicht noch. Das war eine Hilfe für die Leute damals, eine ganz große Hilfe. Und es war besonders gut, dass es auch Leute gab, die Gottes Geist hatten, der ihnen dann immer wieder auch deutlich gemacht hat, wo sie vom eigentlichen Weg weggegangen sind, wo sie mit den Regeln den Willen Gottes eigentlich komplett übertreten haben. All das hat es gegeben, all das war da und all das kennen wir heute in unserer heutigen Zeit fast ganz genauso. Aber ist das wirklich Freiheit? Ist das wirklich so, dass da, wo der Geist Gottes ist, da ist Freiheit? Friedrich Nietzsche hat einmal gesagt, wenn ich das Christentum glauben sollte, dann müssten die Christen fröhlicher aussehen. Oder man könnte auch sagen, freier sein. Wenn das so wäre, dann wäre das doch, hätte das doch Folgen. Dann müsste das doch sichtbar werden. Denn, und das wissen wir ja, wenn ich ein Christ bin, bin ich frei von der Sünde und der Verlorenheit. Ich bin frei davon. Ich habe ein neues Leben. Ich habe ein Leben in der Nähe mit Gott. Ich brauche mich nicht mehr auf das zu konzentrieren, was früher mal der Sinn meines Lebens war, nämlich, dass ich es schaffe, irgendwie gut drüber zu kommen. Dass ich es schaffe, so gut zu leben, dass ich mir selbst ins Auge sehen kann oder in den Spiegel ansehen kann oder dass meine Nachkommen dann irgendwann mal sagen, ja, das war ein guter Mensch und nicht gut, dass er weg ist. Dieses Denken ist da. Leute, das ist nicht Theorie, das ist da. Das prägt Menschen innerhalb und außerhalb der Kirchen. Jesus macht deutlich, wir sind als Menschen, die wir mit Jesus leben, nicht mehr in diesem System, wo wir anhand von unserem Handeln, von unseren guten oder schlechten Sachen festlegen, wo wir einmal sein werden. Das ist so eine Sache, die mich am Islam einfach wahnsinnig irritiert. Wie ein Mensch freiwillig zu dieser Religion gehen kann, wenn er genau weiß, alles, was ich tue, jede kleinste Kleinigkeit wird gewogen. Und wenn die negativen Sachen überwiegen, habe ich keine Chance mehr. Und selbst wenn die positiven Sachen überwiegen, weiß ich immer noch nicht, ob Allah mich annimmt. Sicher ist das nicht. Und damit man genug Gotteskämpfer findet, die bereit sind, ihr Leben zu lassen, hat dann in späteren Zeiten der Islam noch diese Regel dazu gefunden, dass wenn ich im Heiligen Krieg mein Leben verliere, dann komme ich auf jeden Fall in den Himmel. Und nicht nur ich, sondern auch meine Familie. Das ist die neueste Errungenschaft, gibt es so seit 300 Jahren, glaube ich, so ungefähr. Aber das ist so diese Denkweise, die wir Menschen haben, die ist typisch menschlich, aber nicht göttlich. Es ist was ganz anderes, als wenn ich sage, Jesus hat sein Leben für mich gelassen. Und damit kann ich leben, damit habe ich eine Basis, auf der ich stehen kann. Damit habe ich etwas, mit dem ich etwas anfangen kann. Aber es geht doch weiter als in diesen äußerlichen Bereichen. Es geht darin, dass Jesus auch frei macht von unseren menschlichen Zwängen. Bei manchen Leuten gibt es Situationen, wo man das rein äußerlich sieht, dass sie Zwänge haben, indem sie irgendwas tun oder immer wieder tun müssen, weil sie da nicht rauskommen. Aber Zwänge sind wo ganz anders auch zu finden. Zwänge finden wir auch da, wo ich einfach immer wieder denke, ich muss alles im Griff behalten. Das taucht bei mir immer wieder auf. Ich muss aufpassen, was ich tue oder wie das Ganze läuft, damit das Ganze nicht aus dem Ruder läuft. Und es gibt viele, viele andere menschliche Zwänge, die unser Leben bestimmen und uns prägen. Bei mir ist es so, ihr habt das mitgekriegt, eigentlich alle, die mich ein bisschen näher kennen, wissen, dass ich den Zwang habe, niemals zu spät zu kommen. Wenn es irgendwie möglich ist, wird das vermieden. So bin ich erzogen worden, ist nichts Schlechtes, ich finde das immer noch gut. Aber es ist einfach manchmal lästig. Wenn ich mit den Brasilianern zusammen bin, bin ich immer eine Stunde zu früh. Weil die meistens eine Stunde zu spät kommen. Aber das ist normal. Das ist je nachdem, wie ich aufgewachsen bin. Und die sind immer noch glücklicher als ich an der Stelle. Aber ist egal. Wir haben unsere Zwänge, kleine Sachen, große Sachen. Manche Sachen, die wir vielleicht gar nicht mal so richtig merken, aber die da sind. Und was mir die letzten Jahre sehr deutlich auffällt, Jesus macht auch frei oder der Geist macht auch frei von äußerlichen Einflüssen. Ich habe in der Zeit, die ich beurteilen kann, noch nicht erlebt oder noch nie so stark erlebt wie in unserer heutigen Zeit, dass das, was man von außen versucht, uns beizubringen, nicht mehr eine argumentative Geschichte ist, sondern es ist eben so. Egal, ob ich jetzt die Geschichte mit der Umwelt nehme, wodurch die globale Erwärmung passiert, ob ich die Situation nehme, die wir gehabt haben in der Corona-Zeit, ob ich die Situation nehme, was man zu tun und zu lassen hat heute, wie Politiker keine Probleme damit haben, uns vorzuschreiben, welche Heizung wir benutzen sollen, und so weiter und so weiter. Das sind nur Beispiele, haltet euch nicht daran auf. Das sind nur Beispiele. Wir leben in einer Zeit, in der wir immer mehr vorgeschrieben haben, was wir glauben, was wir denken, was wir tun sollen. Und die Leute schreien nicht auf, dass sie Freiheit haben wollen, sondern die Gruppierungen, die sich darüber aufregen, wie es die einen machen, machen es auf der anderen Seite noch schlimmer. Und das tut weh, wenn man mal die Augen aufmacht. Aber ich habe den Eindruck, die meisten Leute sehen das gar nicht. Es fällt ihnen nicht auf. Es fällt ihnen überhaupt nicht mehr auf, wie stark sie von den äußerlichen Einflüssen bestimmt sind. Und sie haben nicht mehr die Freiheit, von der die Bibel redet, nämlich frei für Jesus zu sein. Eine Tür offen zu haben, zu sagen, und wenn das jetzt so ist, dann spielt es keine Rolle, wenn ich jetzt mal zu spät komme, um dieses Beispiel zu benutzen, weil ich was anderes gerade tun muss, was wichtiger ist, dann ist es okay. Mir fällt diese Geschichte mit dem barmherzigen Samariter ein, wo der Priester und der Levit an dem Verletzten vorbeigehen und entweder aus Angst davor, sich zu verunreinigen und deswegen nicht mehr in den Tempel zu gehen oder weil das zu lange Zeit in Anspruch nehmen könnte, weil sie vielleicht dann zu spät kämen in den Gottesdienst, das Ganze nicht gemacht haben. Und wo Jesus deutlich macht, dieser Samariter, der sich um den Verletzten gekümmert hat, das war eigentlich der Bessere. Der, der getan hat, was Gott will. An der Stelle zu sein, wo Not gerade da ist und nicht da, wo das Programm ablaufen muss. Viele, viele Zwänge haben wir in unserem Leben und merken gar nicht, dass wir da gar keine Freiheit mehr haben. Ich habe vieles jetzt aufgezählt an negativen Sachen. Aber das ist nicht mein eigentliches Thema. Ich möchte euch auf der anderen Seite jetzt mal so richtig deutlich machen, wie eigentlich dieser Weg zur Freiheit aussieht. Da geht es darum, dass der Geist Gottes uns Jesus ähnlicher werden lässt. Das ist das, was Paulus hier schreibt, was diese eine neben anderen wichtigen Aufgaben des Heiligen Geistes ist. Nämlich, wir sehen die Herrlichkeit des Herrn, so schreibt er. Und ich habe dahinter geschrieben, ist es wirklich so? Paulus hat Jesus vielleicht erlebt zu der Zeit, als er selber ja noch nicht gläubig war, als er noch ein frommer Pharisäer war und unterwegs war, um das Gesetz Gottes entsprechend durchzusetzen und auch mit Gewalt durchzusetzen. Und dieser Paulus sagt und schreibt, wir sehen die Herrlichkeit des Herrn. Paulus ist nicht mit Jesus durch die Lande gezogen. Das ganz sicher nicht. Er gehörte nicht zu seinen Freunden und Nachfolgern, sondern er war ein Mensch, der sich gegen Jesus entschieden hatte und glaubte, Gott damit einen Gefallen zu tun. Aber wie ist es bei uns? Haben wir diese Zeit, wo wir uns in Ruhe und Frieden die Herrlichkeit des Herrn ansehen? Wo wir offen sind dafür, zu sehen, wie Jesus wirklich ist? Was er für uns tut, damals und heute? Wo er Türen öffnet, wo er heilt, wo er Veränderungen schafft. Gestern Morgen früh haben Andrea und ich uns ein wenig gezankt, weil sie etwas an mir auszusetzen hatte und sie war auf dem Weg und wollte gestern ja in die Schweiz fahren, was sie dann auch gemacht hat. Sie war gestern zu einer Konferenz in ihrer alten Gemeinde. Und diese alte Gemeinde ist eine Gemeinde, da sind Leute drin, die glauben, dass wir keinen Heiligen Geist haben. Weil das bei uns nicht sichtbar wird. Weil das nicht sichtbar wird. Weil aus ihrer Sicht der Heilige Geist nur da sichtbar wird, wo spektakuläre Heilungen und solche Sachen passieren. Das ist für sie das Einzige, wo der Heilige Geist wirkt. Weiß ich nicht, wie die da drauf kommen, aber es ist auf jeden Fall so. Und ich hatte keine Lust, dass Andrea dahin fährt, um ganz ehrlich zu sein. Mir zu überlegen, 500 Kilometer hin, 500 Kilometer zurück. Sie hatte nichts abgemacht, ob sie irgendwo übernachtet, deswegen ist sie auch jetzt wieder da. Aber sie kam gestern Abend um 11:30 war sie zu Hause, nach 10 Stunden Fahrt insgesamt. Noch ein paar Stunden Gottesdienst und das war's. Und sie war glücklich und hat sich gefreut, dass sie gefahren ist. Und es hat ihr gut getan und es hat sie aufgebaut und es hat ihr richtig gut getan und geholfen. Weil sie erlebt hat, wie Gott sie weiter vorbereitet, auch für die Sachen, die für sie wichtig sind. Sachen, die schon angefangen haben, aber die weitergehen und die ihr einfach auf dem Herzen liegen. Sachen, die zum Teil bei uns gar nicht so üblich sind, wie das füreinander beten und einander segnen oder auch für Krankheiten beten und solche Geschichten, was ja aus der Bibel eigentlich ganz normal hervorgeht. Da, wo wir uns Jesus zuwenden und sehen, wie Jesus gehandelt hat, lernen wir ihn kennen. Wir haben vorhin das Lied gesungen, Jesus berühre mich, beziehungsweise das fängt an mit dieser Aussage, nur den Saum deines Gewandes für einen Augenblick berühren. Und ich erinnere mich, dass einer meiner Dozenten in Eversbach bei unserer Theologischen Hochschule sich dieses Lied irgendwie, ich weiß nicht, was da passiert ist, auf jeden Fall, das war eines seiner Feindbilder. Und er sagte nicht, dass er nichts damit zu tun haben will, Jesus zu berühren, aber er sagt, was soll ich denn mit seinem Gewand? Wenn, dann will ich ihn schon ganz haben. Kann ich ja nachvollziehen. Aber wenn ich mich aufrege über das, was für andere etwas ist, was ihr zu Herzen geht, habe ich nicht verstanden, worum es geht. Dann habe ich nicht verstanden, worum es geht. Derjenige, der das Lied geschrieben hat, ich habe gar nicht mehr nachgeguckt, aber es war von Albert, okay. Für den war das wichtig, diese Geschichte aus der Bibel mit dieser blutflüssigen Frau zu sehen und zu sehen, diese Frau hat die Sehnsucht, in der Nähe Gottes zu sein. Sie brauchte Heilung, okay. Aber es gab andere Leute, die haben alles Mögliche gemacht, nur um in der Nähe Jesu zu sein. Das können wir in der Bibel lesen. Wo wir heute sagen würden, wie kann man nur so, das eine und das andere passt doch nicht zusammen. Wie kann ich nur 10 Stunden Auto fahren, um ein wenig in die Nähe Jesu zu kommen und ein wenig mehr Input zu kriegen, auch mal von Leuten, die anders denken, als man das hier normalerweise tut. Wie kann ich nur sowas tun? Diejenigen, die es tun, kennen den Unterschied. Manche Leute fahren auf ein Konzert oder ein Wochenende, wo Gott nur angebetet wird. Die nächste Jetzt-Konferenz, die wir in Wetzlar wieder planen für den September, für nächstes Jahr, wird es um Anbetung gehen. Und es wird sehr viel Anbetung geben, auch Theorie darüber, aber sehr viel Anbetungszeit geben. Warum sollte man dafür nach Wetzlar fahren, sich eine Übernachtung irgendwo suchen, unter Umständen sogar Anstrengungen auf sich nehmen? Warum sollte man das tun? Weil es eine Möglichkeit ist, dem Geist Gottes zu begegnen, auf eine andere Art, als wir das normal haben. Ihr kennt das doch alle. Ich denke nicht, dass irgendjemand von euch da ist, der nicht ab und zu mal auch gerne essen geht. Und viele von euch haben sehr gutes Essen zu Hause, das weiß ich zum Teil schon. Also warum sollte man woanders essen gehen? Macht doch keinen Sinn, oder? Das eigene Essen ist doch mindestens genauso gut. Und trotzdem machen wir das ab und zu mal, weil wir wissen, ich möchte auch mal genießen, ohne vorher gekocht zu haben. Oder in einer anderen Umgebung, mit anderen Menschen zusammen. Wir wissen, in allen anderen Bereichen unseres Lebens ist das so. Wir leben hier in einer wunderschönen Gegend. Es gibt nicht viele Regionen in Deutschland, die schöner sind. Definitiv nicht. Aber trotzdem fahre ich auch gerne mal woanders hin. Und manche von euch halten das sogar relativ lange woanders aus. Das ist so die Sache. Wir haben etwas und akzeptieren das. Das tut uns gut, mal in Urlaub zu fahren. Es tut uns gut, mal woanders zu sein, mit anderen Leuten zusammen zu sein. Nur im Geistlichen suchen wir das nicht immer. Das ist das, was ich mir bei dem christlichen Wohnmobilclub wirklich, was ich da mag dran, dass sie sich eben auch als Christen treffen und auch geistlich füreinander da sind. Das ist das, jetzt bin ich ganz böse, einzig Gute an diesem Club. Dass die Leute dann lange Zeit nicht in der Gemeinde sind, finde ich nicht so gut. Aber das ist was anderes. Ihr seid mir nicht böse, ihr versteht, was ich meine. Dieses woanders ab und zu mal gucken, wie machen es die anderen, kann uns helfen, die Augen wieder zu öffnen, weil wir es gewohnt sind, so zu sehen, wie das, was wir eben gewohnt sind. Da, wo wir unsere stille Zeit immer nach demselben Schema machen, da, wo wir jeden Morgen in der Bibel lesen, vielleicht noch die Losung dazu lesen oder einen Andachtstext dazu lesen, und davon gibt es wirklich gute, manche mittlerweile auch übers Handy, wirklich gute Sachen. Aber manchmal ist es eben auch gut, mal was anderes zu haben. Und die Zeit zu haben, ich habe das schon öfters gesagt, wo wir einfach nur da sind und sagen, Herr, jetzt bin ich da für dich. Ich möchte dich sehen. Ich möchte sehen, was du von mir willst. Ich möchte wieder neu auch wach werden an den Stellen, wo ich eingeschlafen bin. Vielleicht auch korrigiert werden an den Stellen, die ich gar nicht mehr sehe. Und da geht es darum, die Herrlichkeit Gottes zu sehen, uns das bewusst zu machen, wie er ist, uns ihn darum bitten, dass er uns die Augen öffnet für das, wie er wirklich ist. Und das ist das, worum es mir geht. Da bekommen wir mehr von der Herrlichkeit Gottes. Nicht wir, sondern der Heilige Geist macht das. Bei allen anderen Sachen machen wir, indem wir beten, indem wir in der Bibel lesen, da sind wir diejenigen, die aktiv sind. Aber manchmal möchte auch Gott uns einfach nur beschenken. Und bei dem einen passiert das, während er im Wald ist und über die Natur plötzlich so richtig staunen kann. Bei dem anderen auf einem Berg oder am Meer oder wo auch immer, ganz egal. Bei mir ist es meistens am Küchentisch passiert. Tatsächlich. Aber das spielt keine Rolle, wo das ist. Wichtig ist mir nur, dass wir uns das bewusst machen. Da, wo wir uns Gottes Geist gegenüber öffnen und sagen, lenk meine Gedanken jetzt mal. Ich will das jetzt nicht selber kontrollieren. Mach du mal. Und dann entdecken, was er uns deutlich macht. Was ihm wichtig ist. Viele meiner Predigten in der letzten Zeit sind so entstanden. Haben da ihren Anfang. Und das ist einfach das, was mir persönlich so wichtig geworden ist. Es ist nur da, wo wir wirklich uns öffnen für den Heiligen Geist, kommen wir in diesen Bereich rein, dass wir sagen, es ist so schön, Christ sein zu dürfen. Es ist so ein Geschenk, Jesus näher kennenlernen zu können. Und es verändert uns, ohne dass wir deswegen wer weiß was unternehmen müssen, um das hinzukriegen. Da, wo wir ihn sehen, verändert er uns. Weil, so wie das bei einem alten Ehepaar ja auch häufig der Fall ist, man sich aneinander anpasst, je mehr Zeit man miteinander verbringt. Und je mehr Zeit wir mit Jesus verbringen, umso mehr prägt er unser Denken, unser Fühlen, unser Wollen, wenn wir es nicht kontrollieren und festlegen. Und das ist das, was ich mir wünsche, dass wir verstehen, in Jesus haben wir Freiheit. Da sind wir frei zu sagen, okay, so wie der Paulus das sagt, ob es mir jetzt gerade gut geht oder ob ich Hunger leide. Was macht's? Ob ich jetzt gerade mal vor meinem Kleiderschrank stehe und mich nicht entscheiden kann, was ich anziehen soll oder ob ich vielleicht froh bin, wenn ich überhaupt noch ein Teil habe, was ich anziehen kann. Was soll's? Das spielt keine Rolle im Vergleich zu dem zu wissen, ich bin jeden Tag 24 Stunden mit meinem Herrn zusammen. Ob ich jetzt wach bin oder schlafe, er ist da und er möchte mich prägen, er möchte mein Leben gestalten. Er öffnet mein Herz und da, wo ich das zulasse, kommt er mehr und mehr mit seiner Liebe in mein Herz hinein und verändert mich und macht deutlich, dass eben das Gras auf der anderen Seite des Zaunes nicht grüner ist, sondern nur da, wo Jesus ist, da ist die Wiese wirklich saftig. Da kriege ich alles, was ich brauche. Mehr noch, da erlebe ich etwas von seiner Nähe, von seiner Gegenwart, was ich sonst nicht finden kann. Aber ich muss dazu offen sein und ihm die Möglichkeit dazu geben. Er möchte uns das schenken. Amen. Ich möchte mit uns beten und bitte euch dazu aufzustehen. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass du uns dein Wort gibst und in deinem Wort uns immer wieder neu, auch unterschiedlich zu unterschiedlichen Zeiten, auf Sachen aufmerksam machst, die wichtig sind für uns. Wenn wir uns umsehen, unser Leben kontrollieren, einmal überprüfen, was tun wir eigentlich, was ist uns wichtig und wirklich wichtig, dann haben wir uns an Sachen gewöhnt und merken gar nicht, wie stark uns das unserer Freiheit eingeschränkt hat. Wie zum Beispiel der Fernseher uns Zeit kostet oder die Zeitung unsere Laune verändert oder vieles andere in unserem Leben passiert, was uns schadet. Und auf der anderen Seite bist du da und möchtest uns beschenken. Mit deiner Liebe, mit Freude, mit Frieden, mit Gerechtigkeit, mit Güte und vielen anderen Sachen, die du uns in unser Herz hineinschenkst. Danke dafür, dass du da bist durch deinen Geist und dass du uns veränderst, dass du uns die Augen öffnest, dass wir neu sehen können. Sehen können, was du tust, was du tun möchtest, dass wir empfinden, was du empfindest. Danke dafür, dass wir diese Möglichkeit haben, und dass wir miteinander diesen Weg gehen können, uns gegenseitig auch immer wieder neu Mut machen können auf diesem Weg. Danke dafür, dass du bei uns bist, dass du mit uns gehst und dass wir in dir, in dieser Gemeinschaft mit dir, erleben können, was es heißt, deine Kinder zu sein. Wirklich eins zu sein in dir und dadurch dann auch möglicherweise miteinander. Danke dafür von ganzem Herzen. Sei du so bei uns jetzt, wenn wir in die Woche, die vor uns liegt, hineingehen und schenk uns diese Zeiten, wo wir in dir zur Ruhe und zum Frieden finden, trotz allem, was von außen auf uns einströmt, trotz allem, was an Zwängen noch da ist, finden wir in dir Frieden und Ruhe und Geborgenheit, weil du da bist. Danke dafür. Amen. Amen. Amen.